ARD.
Merz will eine Klarnamenpflicht. Sind wir bald nicht mehr anonym im Netz?
Nur 60% in Deutschland sind zufrieden mit der Demokratie. Das sind die Gründe.
Und was, wohin und wie am besten? Wir räumen auf mit Mythen über Altglas.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Man beachte den Wortwitz, wir räumen auf mit Mythen über Altglas. Ja, schönen guten Morgen, stimmt. Am Freitag. Heute ist der 20. Februar und wir sind Tanja Hausstetter und Philipp Lacomi.
Guten Morgen. Mal eben hier eine kleine Beleidigung dalassen, dort vielleicht gegen jemanden so ein bisschen hetzen, vielleicht sogar richtig Hass auf einem Account verbreiten. Das alles wird im Internet gerne und regelmäßig von vielen Nutzerinnen und Nutzern gemacht, leider. Vor allem auf den Social-Media-Plattformen. Weil das ja auch so schön einfach geht, wenn man Stefan 78 heißt oder Akamita 3012 oder irgendwie so. Und Kanzler Merz will das ändern. Er will, dass man sich mit seinem richtigen Namen auf den Plattformen anmelden muss.
Genau, damit man sich nicht mehr hinter anonymen Profilnamen verstecken kann, auf TikTok, Insta oder X zum Beispiel. Dass die Anonymität ein Problem sein kann, finden auch junge Menschen, wie zum Beispiel Katharina. Sie ist Schülerin am Berufskolleg in Neuss in NRW.
Natürlich trauen sich Leute dann viel mehr, weil sie halt eben diese Anonymität als Schild benutzen können. Also da werden Sachen gesagt, die man jetzt wahrscheinlich auch dann nicht anderen Leuten ins Gesicht sagen würden.
Bundeskanzler Merz sagt, dass er außerdem selbst total unterschätzt hat, was da zum Beispiel für KI-Inhalte mit irgendwelchen kruden Accounts bei Social Media verbreitet werden, also Fake News oder KI-Bilder, die man ja immer schwerer erkennen kann zum Beispiel. Das ist also das eine, diese KI-Flut mit ganz vielen fragwürdigen Inhalten. Und auch Merz verurteilt Hasskommentare, die mit anonymen Profilnamen verfasst werden. Und er sagt, Zitat, ich möchte wissen, wer sich da zu Wort meldet.
Für Merz stecken hinter sowas Feinde unserer Demokratie, so hat er es wörtlich gesagt. Und davon betroffen sind am Ende besonders über Social Media viele Kinder und Jugendliche, die dann zum Beispiel gefälschte Sachen mit KI vielleicht auch einfach nicht erkennen, weil ihnen die Medienkompetenz dazu fehlt.
Katharina und ihre Mitschüler am Berufskolleg in Neuss sind trotzdem ziemlich skeptisch, was so eine Klarnamenpflicht anbelangt, die Merz jetzt ins Gespräch gebracht hat.
Es ist definitiv auch wichtig, diese Anonymität zu haben, weil man halt eben nicht unbedingt jeden Aspekt seines Lebens preisgeben sollte.
Ich finde es natürlich nicht gut, dass sowas passiert, sowas muss bekämpft werden. Aber ich finde, Klarnamen dann im Internet zu zeigen, ist nicht die richtige Lösung.
Die Idee mit den richtigen Namen, also dass man die vollen Namen verwenden soll, auf Social Media ist, glaube ich, nicht umsetzbar, weil es gibt zu viele Doppelungen.
Also es gibt viele Argumente dafür und dagegen. Befürworter einer Klarnamenpflicht sagen, wenn alle mit echtem Namen unterwegs sind, kann man Hasskommentare und strafbare Inhalte einfacher zurückverfolgen und dann letztlich auch zur Anzeige bringen.
Ja, und Kritiker auf der anderen Seite befürchten so einen Überwachungsstaat. Sie machen sich vor allem Sorgen um die Meinungsfreiheit, die dadurch eingeschränkt werden könnte. Weil zur Meinungsfreiheit sollte auch gehören, dass man sich frei entscheiden kann, ob ich die eben offen oder anonym äußern möchte, meine Meinung.
Ne? Es gibt ja auch durchaus gute Gründe dafür, seinen Namen im Netz nicht anzugeben. Ich möchte vielleicht einfach nicht, dass mich jeder im Netz direkt findet oder erkennt. Oder vielleicht will ich meine Meinung äußern, weiß aber, okay, mein Unternehmen, für das ich arbeite, sieht das irgendwie ein bisschen anders. Will ich irgendwie nicht, dass das so öffentlich ist. Und noch wichtiger ist die Anonymität zum Beispiel ja für verfolgte politische Aktivisten, für unterdrückte Minderheiten oder Whistleblower.
Zentrale Datenbanken mit Klarnamen sind außerdem ja vielleicht auch attraktive Ziele für Hacker. Und generell wäre es rein technisch wahrscheinlich auch möglich, eine Klarnamenpflicht zu umgehen mit krimineller Energie oder so. Dann wäre ja die Frage, trifft sie die Richtigen? Außerdem hat der Kanzler da Stand jetzt schlechte Karten. Sein Koalitionspartner, die SPD, ist nämlich gegen eine Klarnamenpflicht.
Also eigentlich scheint jetzt erstmal nicht so viel dafür zu sprechen, dass sie schnell umgesetzt werden könnte. Aber was wären denn Alternativen, um vor allem Kinder und Jugendliche im Netz besser zu schützen? Da haben die Schüler vom Berufskolleg in Neuss auch schon so ein paar Ideen.
Eine Lösung wäre zum Beispiel, dass Website-Moderatoren nicht nur Bots sind, sondern auch wirklich echte Menschen und mehr davon da sind, um halt sowas direkt zu bekämpfen, sowas zu unterbinden.
Man könnte sowas vorschlagen wie, wenn man sich äußern will auf gewissen Plattformen, dass man dann etwas einhalten muss, ansonsten wird man gesperrt. Das finde ich eine gute Idee.
Ich würde tatsächlich eher sowas vorschlagen wie mit dem digitalen Ausweis.
Ja, sowas in die Richtung ist übrigens sogar schon in der Mache. Anfang nächsten Jahres soll in der EU eine App kommen. Da sollen Ausweisdokumente digital sicher abgelegt werden können. Und die könnten dann eben auch zum Beispiel für Altersnachweise gebraucht werden. Also keine Klarnamen, aber eine Identifizierung mit Ausweis im Hintergrund.
In Deutschland sind nur 60% zufrieden damit, wie die Demokratie hier gerade funktioniert. Also etwas über die Hälfte nur. Und jeder Fünfte ist bundesweit offen für autoritäre Ideen. Also sowas wie eine Einheitspartei mit einer starken Führungspersönlichkeit, insgesamt so mit deutlich weniger demokratischen Prozessen.
Das sind die neuesten Ergebnisse vom Deutschlandmonitor. Das ist eine Studie, die jährlich gemacht wird und die die gesellschaftliche Stimmung einfach einfangen soll. Und die wichtigsten Punkte, die wollen wir uns jetzt mal anschauen.
Grundsätzlich kann man erstmal sagen, 98% finden die Demokratie als Staatsform gut. Also fast alle. Aber es sind halt nicht alle zufrieden mit der Umsetzung aktuell. Und da entstehen dann so ein paar Widersprüche. Ein Drittel sagt zum Beispiel, was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die den Willen des Volkes verkörpert. Also ist jetzt nicht unbedingt die Grundidee von Demokratie.
Nee. Nur mal zur Einordnung. Die letzte absolute Mehrheit im Bundestag gab es bei der Wahl 1957 für die Union unter Konrad Adenauer, also vor 70 Jahren. Und das war nur eine absolute Mehrheit. Also es gab da natürlich noch andere Parteien, die dann in der Opposition waren und irgendwie auch noch gegenhalten konnten, ja. Wie heute ja. Halt auch noch. Ne? Da haben wir auch eine Opposition. Also dieses eine einzige starke Partei ist schon eine ganz andere Idee als das, was wir jetzt gerade haben.
Ja, dazu passt übrigens auch folgende Zahl. Mehr als jeder Zehnte findet, politische Entscheidungen sollten von einer starken Führungspersönlichkeit getroffen werden, die keine Rücksicht auf das Parlament nehmen muss.
Die Studienmacher sagen außerdem, es gibt Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland, aber sie sagen auch, die Trennlinie verläuft vor allem zwischen strukturstarken und strukturschwachen Regionen.
Ja, das spiegelt sich halt zwischen Ost und West dann trotzdem wieder. Hier im Osten gibt es einfach mehr strukturschwache Regionen. Knapp die Hälfte der Ostdeutschen, also um die 50%, ist unzufrieden damit, wie die Demokratie in Deutschland gerade läuft. Bundesweit, haben wir vorhin gehört, sind es 40%, die unzufrieden sind, also sind immerhin 10 Prozentpunkte Unterschied.
Und dieser Unterschied zieht sich durch die ganze Studie hindurch. Im Osten gibt es zum Beispiel auch noch etwas mehr Offenheit für eine starke Führungsperson, außerdem für eine Einheitspartei. Und immerhin 4% im Osten stimmen bei folgender Aussage komplett zu. Unter bestimmten Umständen ist eine Diktatur die bessere Staatsform. 4% immerhin. Ne? Zum Vergleich im Westen sind es 2%.
Es gibt hier im Osten in jedem Fall ein Gefühl, dass man hinterherhinkt, dass sich nichts verändert. Besonders junge Erwachsene fühlen das so. Zum Beispiel Marco, der kommt aus Zeitz, hier bei mir in der Nähe aus Sachsen-Anhalt. Und er hat auf jeden Fall das Vertrauen verloren.
Warum soll ich überhaupt wählen? Weil es eh Schwachsinn, die erzählen nur die ganze Zeit. Und machen tun sie eh nicht.
Ja, mit die sind in dem Fall Politiker gemeint. Und so wie Marco sehen das offensichtlich viele in Ostdeutschland. Hanna Hoffmann forscht an der Uni Leipzig zum Thema Demokratie.
Unter ostdeutschen jungen Menschen kommt da nochmal erschwerende Faktoren hinzu, zum Beispiel eine sehr große Vermögensungleichheit, Vermögensungerechtigkeit, weil man weiß, die eigenen Eltern haben weniger Vermögen, haben vielleicht auch weniger Einkommen, vielleicht auch keine Immobilien, die sie später vererben. Das trägt natürlich nicht zum Sicherheitsgefühl bei.
Das unterstreicht auch die Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser von der SPD. Die hat die Ergebnisse des Deutschlandmonitors gestern vorgestellt und sie sagt, die großen globalen Herausforderungen, die kommen ja irgendwann auch zu Hause an. Also bedeutet, jeder merkt das in seinem persönlichen Umfeld und an seinen persönlichen Gegebenheiten. Mhm. Und dadurch entstehe jetzt auch so eine Offenheit für populistische Ideen, sagt sie.
Fazit vom Deutschlandmonitor ist also, das Problem ist nicht, dass die Menschen grundsätzlich die Demokratie ablehnen, sondern sie fühlen sich eher überfordert und haben irgendwie das Gefühl, die Politik macht einfach nicht genug für sie.
Außerdem gilt, wer sich im Kleinen unsicher fühlt, also wenig Geld hat, Jobunsicherheiten und so weiter, zweifelt eher am politischen System, wird auch empfänglicher für populistische Versprechen. Und das ist, das finde ich nochmal wichtig zu sagen, nicht nur eine Ost-West-Frage.
Richtig.
Unsere Kurznachrichten.
Der frühere britische Prinz Andrew ist am Donnerstagabend nur 12 Stunden nach seiner Festnahme wieder freigelassen worden, allerdings unter Auflagen. Laut Polizei dauern die Ermittlungen gegen ihn aber an. Andrew wird vorgeworfen, in seiner früheren Rolle als Handelsbeauftragter vertrauliche Dokumente an den verstorbenen US-Sexualstraftäter Epstein weitergeleitet zu haben. König Charles sagte, er werde die Arbeit der Polizei unterstützen.
Wir hatten gestern schon drüber berichtet und jetzt gibt's ein Urteil. Der Discounter Lidl darf eine umstrittene Werbekampagne nicht fortsetzen. Lidl hatte im vergangenen Mai mit der, Zitat, größten Preissenkung aller Zeiten geworben. 500 Produkte sollten dauerhaft günstiger werden. War anscheinend ein bisschen übertrieben. Verbraucherschützer hielten das für unwahr und irreführend. Und das Landgericht Heilbronn hat ihnen jetzt auch recht gegeben.
Und auch im Prozess um den Tod einer 33-Jährigen am Großglockner in Österreich gibt es ein Urteil. Angeklagt war ihr Freund. Er hat 5 Monate auf Bewährung bekommen und dazu eine Geldstrafe, und zwar wegen fahrlässiger Tötung. Der 37-Jährige hat vor einem Jahr mit seiner Freundin eine Tour auf den Großglockner gemacht und sie mitten in der Nacht am Berg zurückgelassen, um Hilfe zu holen. Die Frau starb in der Nacht bei eisigem Wind knapp unterhalb des Gipfels.
So, jetzt ganz anderes Thema. Jetzt können sich alle mal angesprochen fühlen, die regelmäßig Nutella-Gläser, Sekt- und Weinflaschen oder Babybrei-Gläschen oder was auch immer zum Altglas bringen. Denn wir sprechen jetzt über Altglas-Mythen, die sich richtig hartnäckig halten. Deckel abmachen oder dranlassen, Gläser ausspülen und so weiter. Und wir wollen mal checken, was wir vielleicht alle schon ganz lange falsch machen.
Genau, Spoiler. Wir beide haben auch noch ordentlich was dazu gelernt. Genau. Aber erstmal allgemein, wir Deutschen sammeln jedes Jahr 2 Millionen Tonnen Altglas. Aber wir lassen offenbar auch ein bisschen nach. Eigentlich sollen 90% des Altglases nämlich recycelt werden. Aktuell sind es aber nur 83%. Das liegt einerseits daran, dass zu viel Altglas im Restmüll landet. Also zum Beispiel Marmeladenglas verschimmelt, halb voll. Ach, schmeiß mal einfach so weg. Experten sprechen nämlich davon, dass jedes Jahr 100.000 Tonnen Glas falsch im Restmüll entsorgt werden. Das ist also ein Punkt. Und dann gibt es aber auch noch ein paar andere Dinge, auf die wir achten können.
Ja, los geht's zum Beispiel mit dem Irrtum, dass Glas gleich Glas ist. Würde bedeuten, ein zerbrochenes Wasserglas aus dem Schrank kann auch in den Glascontainer. Aber das ist nicht der Fall. Verpackungsglas, also Sektflaschen oder Marmeladengläser, sind was völlig anderes als Vasen, Wassergläser oder Fensterglas. Genauso übrigens alte Tassen oder Teller.
Weil Porzellan nicht schmilzt. Porzellan ist aus Keramik. Und Keramik hat im Glas nichts zu suchen. Das kriegt der Ofen nicht geschmolzen. Und wenn das Glas geschmolzen wird, haben sie lauter Fehleinschlüsse.
Das war Sebastian Schwab von einem Entsorgungsunternehmen aus Baden-Württemberg. Porzellan habe ich jetzt da noch nicht reingehauen in die Container. Aber scheint immer wieder vorzukommen, genauso halt auch mit Wassergläsern und Co. Und das gibt dann halt Probleme beim Recycling.
Genau, deswegen gilt, Glasgeschirr gehört in den Restmüll, Glühbirnen und Spiegelglas auf den Recyclinghof.
Ja, wir merken uns auf jeden Fall, in den Container kommt nur Verpackungsglas. Ja. Schauen wir mal noch auf andere Mythen, Deckel drauflassen oder nicht. Ich wurde da irgendwie schon ganz häufig ermahnt, aber der muss nicht ab.
Ja, habe ich auch anders gedacht, ehrlicherweise. Irgendwie steht das nicht auch auf den Dingern drauf. Also ihr wisst es jetzt aber besser, muss nicht ab. Wenn ihr den in den gelben Sack packt, umso besser, dann wird er nämlich auch noch recycelt. Aber wenn er mit im Altglascontainer landet, auch kein Problem. Da sortiert eine Maschine die Deckel nämlich nachträglich noch aus.
Ja, können wir uns jetzt merken. Interessant fand ich übrigens auch, ob man Flaschen und Gläser ausspülen soll. Wir machen das teilweise sogar in der Spülmaschine, ehrlich gesagt. Aber auch damit können wir aufräumen. Die Recyclinganlagen übernehmen das. Wichtig ist, dass die Behälter löffelrein sind, so heißt es. Also Flüssigkeitsreste und Essensreste sollen halt davor in Restmüll. Aber es muss jetzt nicht fein poliert und dreimal gespült sein.
Ich frage mich gerade, ob wir beide die Spießer sind. Ich habe das auch immer schön ausgespült. Ja. So, aber jetzt letzter Punkt. Und das sieht man wirklich oft, wenn ein Container voll ist. Und das kommt halt immer wieder vor. Dann steht das Glas einfach oben drauf oder auf dem Gehweg. Und da sagt Michael Schneider vom Entsorgungsunternehmen Remondis.
Das bedeutet, dass die Fahrer und Lader dann natürlich auch aussteigen müssen und händisch die Flaschen, die um die Container herum positioniert sind, auf einen Pritschenwagen aufladen müssen, der dann extra auch bereitgestellt werden muss. Das dauert natürlich viel, viel länger als die normale Abfuhr. Deswegen der freundliche Appell, helfen Sie uns bitte und halten Sie Ihr Altglas vielleicht eine Woche länger zurück und bringen es dann zum Container, dann passt es wieder.
Ja, also keine Flaschenborgen rund um die Glascontainer bauen. Kann man übrigens auch ein Verwarngeld für kriegen, also vielleicht wirklich eher nicht machen. Und wenn ihr jetzt demnächst mal wieder Mythen hört in der Familie oder bei Freunden, dann teilt ihr hier bitte diese Podcast-Folge mit allen Unwissenden.
Ich habe gestern ja eine neue olympische Sportart entdeckt. Also die wäre für mich absolutes Ende. Da kriege ich ja schon Puls beim Zugucken. Da rennen Leute mit Skiern an den Füßen erstmal einen Hang hoch. Es gibt dann auch noch Hindernisse, die sie irgendwie überwinden müssen. Dann schnallen die im Eiltempo ihre Skier ab und müssen dann auch noch eine Treppe raufrennen.
Die Holztreppe, die mit Schnee bedeckt ist, ist relativ rutschig. Wir haben ein paar Leute wegrutschen sehen. Nichts Schlimmeres, nichts Größeres passiert. Aber muss man aufpassen. Auch da ist die Verletzungsgefahr nicht ganz so klein.
Ja, das war der Sportreporter von gestern, ne?
Ja, genau. Und wenn sie dann die Holztreppe geschafft haben, dann ballern die auch noch den Berg runter. Und das alles nennt sich Skibergsteigen. Das ist vor allem deswegen ins Programm aufgenommen worden, weil das Skitourengehen total boomt.
Ja, wenn euch vielleicht jetzt in den letzten Tagen auch das olympische Fieber gepackt hat, ihr euch begeistern konntet für ein paar neue Sportarten, zum Beispiel Curling ist ja jetzt total im Kommen, ja, könnt ihr euch im Sportschau Olympia Podcast nochmal richtig mit Hintergrundinfos versorgen. Es gibt sehr spannende Gespräche mit unseren Medaillengewinnerinnen und Gewinnern zum Beispiel. Den Podcast findet ihr in der ARD die Audiothek und natürlich überall, wo ihr uns auch sonst noch so hören könnt.
Wir sind jetzt raus für die Woche. Magda und Uli sind am Montag wieder für euch da. Habt ein schönes Wochenende, wenn ihr überhaupt eins habt. Und ja, wir hören uns dann bald wieder.
Bis dann, ciao.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.